Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo wir die Kompetenz 3.1, glaube ich, erstmal abschließen können. Sofern ihr jetzt nicht noch irgendwie Ergänzung habt oder euch irgendwie vielleicht noch ein Aspekt einfällt, dann können wir aber auch später nochmal darauf eingehen. Wir würden jetzt nochmal ein bisschen umschwenken und mehr über das Veröffentlichen und Remixen digitaler Inhalte und Formate sprechen. Das hatten wir ja schon vorhin kurz in der Vorbesprechung auch einmal angeschnitten. Und ich glaube, dazu holen wir jetzt nochmal so ein bisschen aus. Wir haben ja auch immer in unserem Curriculum zu Beginn vor den Aufgaben so einen Einführungstext, so eine thematische Einführung. Und damit das jetzt auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen klarer wird, haben wir uns einen Teil davon einfach mal ganz frech rauskopiert und würden den jetzt hier einmal einsprechen.
Und natürlich auch für euch
Ja,
drei,
das
dass man
okay.
irgendwie
Das wollen
unseren
wir hören.
Kontext versteht. Oh, schöne Erzählerstimme jetzt. Nein. Genau, wir haben natürlich ganz viel über das Erstellen von Inhalten jetzt geredet, aber falls man ja natürlich auch nicht selber erstellen möchte, gibt es immer noch die Möglichkeit, existierende Inhalte zu remixen, also quasi etwas Neues aus vorhandenem basteln. Und sie dann auch dementsprechend zu veröffentlichen. Und darüber reden wir auch in unserer nächsten Kompetenz, nämlich Kompetenz 3.2, Veröffentlichen und Remixen digitaler Inhalte und Formate.
Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha und Jos, zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Der Remix ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Kultur. Jedoch ist seine Praxis weit älter als das Internet. Kreativität und Kultur schöpfen schon immer aus bereits bestehenden Kulturgütern, auch wenn dieser Teil des kreativen Prozesses mal mehr und mal weniger bewusst oder offensichtlich vollzogen wird.
Durch das Internet, die digitalen Medien und die damit einhergehenden Technologien ist es jedoch sehr viel einfacher geworden, existierende Werke kreativ zu nutzen. Oft geht es dabei gar nicht darum, ein bedeutsames neues Werk zu schaffen. Phänomene wie beispielsweise Memes sind vielmehr ein wichtiger Teil der Alltagskommunikation geworden, aber auch in den zahlreichen Fangemeinschaften, die in allen Ecken und Enden des Internets verstreut sind, spielt der Remix beispielsweise in Form von mit Musik unterlegten Fanvideos eine wichtige Rolle.
Mit TikTok gibt es inzwischen sogar ein soziales Netzwerk, dessen gesamte Inhaltsproduktion darauf aufbaut, dass NutzerInnen ihre eigenen und fremden Inhalte miteinander kombinieren. Heute wird daher auch oft vom sogenannten Prosumer gesprochen, ein Begriff, der Konsumentinnen und Konsumenten meint, die durch den Konsum von Kulturgütern zugleich zu deren ProduzentInnen werden. Dies trifft nicht zuletzt auf alle aktiven NutzerInnen von sozialen Netzwerken zu. So, und jetzt unsere Frage an euch. Wo, also auf welchen Plattformen, um mal einzusteigen, und auch in welchen Kontexten und Formaten werden denn die Projektergebnisse von Kinder machen Kurzfilm und Bilder bewegen e.V. veröffentlicht?
Ja, also eigentlich haben wir eine Internetseite und da sind die alle drauf. Und weil wir aber natürlich nicht so viel Content haben, nutzt man den Content von bestehenden Plattformen wie YouTube und Vimeo. Das heißt, dass alle unsere Filme sowohl auf YouTube als auch auf Vimeo zu sehen sind. Die Idee aber doch immer ist, eigentlich über unsere Website auf die Inhalte drauf zu kommen.
Warum wir beide Kanäle wählen, hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass YouTube halt so das Medium ist, wo halt einfach oder die Plattform ist, wo einfach die Jugendlichen und die Kinder unterwegs sind. Also das ist halt einfach das, wo man irgendwie, was man kennt, wo man einfach auch Bewegtbild schaut. So. Vimeo ist, glaube ich, nicht unbedingt was, was so bekannt ist, ist aber tatsächlich auf so einer anderen professionelleren Ebene oder so unter den Creatoren, sage ich mal, die Content herstellen oder auch Vereinen, die was präsentieren, auch eher das Medium, wo halt vielleicht auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal seriöser oder so, wenn das irgendwie das richtige Wort ist, ist so ein bisschen schwierig, ja, man sich stärker, also besser darstellen kann unter Umständen. so vielleicht, oder Leska? Willst du, oder
ja, Anja? Ja, genau, ja, so hätte ich es jetzt auch mit, ich kann es auch schwer umschreiben, aber so Vimeo sind da halt irgendwie die KünstlerInnen und auf YouTube ist halt jeder.
Alle sind da.
Halt alle und so greifen genau. Wir alle ab.
Und wir versuchen natürlich über Social Media auch so Verknüpfung dann zu machen, ne, und Verlinkung, dass
ja, genau,
die, genau, der Poesiekanal ist ja, weil wir eben so lange Poesiefilme gemacht haben und da kann man halt sehr schön das bündeln dann. Auf Vimeo kann man ganz gut die thematisch nochmal bündeln, zu, obwohl es eben auf unserem Kanal ist, gibt es da nochmal einen Spezialkanal sozusagen.
Genau, aber wir machen zu wenig Reels, also dass man sozusagen das ja auch nochmal, könnte ja im Prinzip ja auch auf Social Media, könnte man ja natürlich auch jetzt bei Instagram zum Beispiel, könnte man ja auch tatsächlich da nochmal Content erzählen und zeigen, das machen wir aber nicht so intensiv, ein bisschen, aber nicht, ist auf jeden Fall ausbaufähig. TikTok nutzen wir nicht.
Mhm. Aber das ist alles eine Personalfrage einfach.
Ja, klar.
Ne?
Ja, also, weil ja, total.
Es ist
ja
jetzt nicht so, dass wir uns dagegen wehren
nein,
würden,
nein,
aber
nein,
wir
ist
wissen
eine
halt
zeitliche
nicht, wer
Frage.
Soll es wann ja machen.
Wir haben uns auch, glaube ich, schon lange vorgenommen, TikTok zu nutzen. Das ist bisher auch noch nicht passiert.
Auch Social Media ist halt einfach wahnsinnig aufwendig.
Ja,
ne?
Ja, total.
Du musst halt dranbleiben.
Bräuchten ja eigentlich jemand, der da extra nur das macht. Also
ja.
Content haben wir genug.
Ja.
Ja.
Aber hättet ihr denn jetzt bezüglich auf die Kompetenz des Remixes noch bezogen, in euren letzten Projekten dieses Verfahren angewendet, also etwas Bestehendes halt natürlich in eure Kontexte, in den Filmen gepackt? Habt ihr vielleicht bestimmte Musik benutzt, aus anderen Projekten reingebaut? Oder, ne, also es gibt ja verschiedenste Arten, sich kreativ da auszuleben. Habt ihr da vielleicht Beispiele?
Genau, wird bei Kindermachen Kurzfilm geremixed.
Dam, dam, da.
Also eigentlich ist es ja wirklich so, das ist ja auch ein bisschen das Aushängeschild an dem Projekt, dass alles selbst gemacht wird. So. Also vom Bild über Ton, Musik, also wir haben ja, die Kinder machen ja auch selbst die Musik, die Geräusche, Sounds. Wir haben Komponisten, also professionelle Filmkomponisten vor Ort. Also von daher ist das nicht so unbedingt der Fall, was wir eigentlich ganz gut finden auch.
Ah ja, okay, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, was denn eure generelle Meinung ist zu dieser, nicht
Remix-Kultur,
zu der heutigen Remix-Kultur, sondern zum Remixen generell, was hier dazu vielleicht steht.
Ich würde es eher als einen Service-Tipp geben, okay, dass man sagt, also ihr seid immer auf der sicheren Seite, wenn ihr Sachen selber produziert.
Das ist richtig,
weil
ja
es ist wahnsinnig aufwendig, wenn man bestehende Musik erstmal rausfindet, wo liegen die Rechte, wo fragen wir die an, auch bei Bildern. Es ist einfach nicht so leicht, der Sache Herr zu werden. Und auf einmal, du machst ein Projekt und baust auf was und du merkst auf einmal, es ist so teuer, dass du das gar nicht vorführen könntest. Und um diese Sache zu umgehen, ist es eigentlich, deswegen nutzen wir den Weg oder sagen, macht die Sachen selber, versucht so viel wie möglich selbst zu machen. Es ist einmal noch ein weiterer kreativer Prozess, super geil. Und zum Zweiten, du kommst nicht in die Verlegenheit, Dinge nicht aufhören oder von YouTube runternehmen zu lassen zu müssen, weil die Algorithmen auf YouTube sind unglaublich gut. Die finden alles, egal was du da reinsetzt. Und wenn es nur ein kleiner Schnipsel ist, der ein bisschen zu lang ist, sie finden alles und sie schmeißen es dir einfach runter. Und du hast eine Woche lang mit Kindern gearbeitet und du kannst es nicht mehr zeigen. Du kannst es nirgendwo hochladen, weil da irgendwie ein Schnipsel Rihanna drin ist. So, voll ärgerlich.
Wobei ich würde schon auch sagen, dass Remixen auch durchaus ein kreativer Prozess sein kann. Ne?
Das
also
stimmt,
da, ich glaube, das ist halt, aber das ist, finde ich, total wichtig, weil klar hat das unglaublich viel mit Rechten einfach zu tun. Ne? Also wo liegen die Rechte, was sind Möglichkeiten, was kann man irgendwie wie machen. Ich finde, ein Remix an sich kann total, ich habe das auch schon von Jugendlichen gesehen oder auch schon im professionellen Bereich gesehen. Es gibt eins meiner Lieblingsvideos bei die ich bei Interfilm mal gesehen habe, war ein Musikvideo von Cat Power, wo einfach nur, also die haben, der hat quasi auf der Bildebene nur Hochhaus, also Leute irgendwo runterfallen und oder sich runterstürzen oder sowas. Und das war total mit der so Musik von Cat Power großartiger, also wirklich total toll. Super Remix, also von super tollen, kleinen, aus allen möglichen Filmen verwendeten Stürzen aus großer Höhe. Ganz spannend. Aber ja, es ist halt wirklich, wie Leska sagt, ein totales Problem, wenn man einfach das dann veröffentlichen will. Wo habe ich safe die Rechte und kann das dann auch wirklich machen?
So. Und da kann man ja zum Beispiel die Musik von YouTube selbst nehmen.
Genau. Mhm.
Die haben eine Library, die kann man super anzapfen. Genau. Dann gibt es Free Music Archive. Mhm. Da, man muss immer gucken, dass man eben diese CC-Lizenzen anklickt. Also da gibt es unfassbar viel Musik. Man muss halt einmal den richtigen Button klicken, dass man auch wirklich die Creative Commons Lizenzen dann nimmt. Das kann man benutzen. Es gibt Plattformen wie Freeway, nee, wie hat's haben wir gesagt?
Neo Sounds,
genau.
Es gibt, was gibt's noch?
Da kann man für kleines Geld, mal $30, mal 40 Euro, kann man sich Musik runternehmen und ja, da
genau,
ist man
also,
sicherer.
Ja, einfach. Ich würde auch nochmal sagen, also weil es gerade so negativ, also man kann schon natürlich auch Musiken benutzen und auch sollte man keine Berührungsängste dafür haben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Jüngere, so Jugendliche sind, die sollen sich da einfach auch Hilfe dann irgendwie von Erwachsenen holen, dass die zusammen gucken irgendwie, was ist Lizenz und GEMA-frei. Und da findet man auf den Plattformen auch was. Aber es ist natürlich auch aufwendig, dann das Richtige zu finden und so. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch bei wir hatten hier mitgenommen, iMovie und Stop Motion Studio, da gibt es zum Beispiel auch Musiken, die lizenz- und GEMA-frei sind. Ich finde auch, in einigen Projekten kann man das gar nicht umgehen. So. Mhm. Wir haben jetzt gerade einen Imagefilm gedreht für die Plattform Kulturelle Bildung und da haben wir ganz viel Fotomaterial verwendet, sozusagen eine Art Stop-Motion-Film. Und da gibt es so echte Fotos, die wir verwendet haben und da haben wir die uns sozusagen aus dem Netz geholt und da eine Gebühr für bezahlt. Und für sowas ist es natürlich, dann macht es natürlich schon Sinn, weil das viel günstiger war, als wenn wir diese Fotos jetzt selbst produziert hätten.
Zeitsparender ja auch.
Genau, also es war viel zeitsparender und dann klickst du an genau, was du brauchst und dann hast du die Bilder.
Und ein kleiner Tipp, lasst euch nicht entmutigen. Es gibt mittlerweile Leute, die die so tun, als wäre die YouTube-Musik nicht rechtefrei. Und dann schickt YouTube euch nämlich, dass es runtergenommen werden soll, schickt bitte YouTube zurück. Nein, das ist rechtefrei. Das ist in eurer eigenen Library. Hm. Und dann wird es auch wieder freigeschaltet.
Ja, mit der eigenen Library gab es
das? Okay. Ja, das ist absurd. Das sind Leute, die nehmen die Dinger, nehmen sie auch von den Programmen, von iMovie, die Musik, die nehmen sich die runter, tun so, als wären die nicht mehr rechtefrei. Und naja, das ist halt dieses Phishing-Modell. Bei manchen funktioniert, sie bezahlen dann, aber bitte tut's nicht. Schreibt einfach YouTube zurück, doch,
das
die ist rechtefrei, gibt den Link rein und dann ist es wieder freigestellt.
Wusste ich zum Beispiel auch gerade nicht, dass das so ein Ding gerade auf YouTube ist.
Ganz fies.
Mir ist jetzt aber auch gerade nochmal klar geworden, wo ich so drüber nachgedacht habe, oder vielleicht stelle ich das einfach mal in den Raum als Frage. Unabhängig jetzt von der Musik, ein Remix könnte ja auch zum Beispiel ein Trailer sein. Also wenn ihr jetzt, ihr hattet ja neulich gefeiert, groß, 10 Jahre Jubiläum, Kinder machen Kurzfilm in Schwedt. Und wenn man dazu jetzt aus allen bisherigen Kinder machen Kurzfilmen, also Videos immer mal so Ausschnitte und Schnipsel nimmt, die zusammenschneidet, um daraus zum Beispiel einen Trailer zu machen.
Gibt
das
es sogar.
Ist ja auch ein, genau,
ja, ja.
Gibt
Ach so,
es
ja.
Das ist ja auch, glaube ich, ein Remix, oder? Ja.
Im weitesten Sinne schon, ja. Also wir
remixen
unsere eigenen
Projekte.
Genau. Unsere eigenen Kraft. Vielleicht nochmal ergänzen, weil wir hatten das im Vorgespräch ja auch schon mal drüber gesprochen. Das eine ist natürlich der kreative Prozess des Remixens und das ist auch toll. Das kann auch Spaß machen und super sein. Und ich finde es auch, Memes zu erstellen und so, auch eine wirklich spannende Kultur einfach, die da irgendwie auch unterwegs ist. Die Frage ist halt, wir haben halt ganz oft bei Jugendlichen zum Beispiel die Problematik, dass Jugendliche sagen, ich möchte nicht vor die Kamera, weil die haben sowieso irgendwie Mobbing-Situationen irgendwie in der Klasse oder so, weil aus Angst, dass dann sozusagen das Material, was dann gedreht wird und veröffentlicht wird, benutzt wird, um quasi Mobbing zu verschärfen, also um das dann irgendwie in andere Situationen zu setzen und missbräuchlich zu verwenden. Und da liegt natürlich auch eine große Gefahr drin, also dass man da irgendwie schon auch eine Handhabe braucht, um das dann eben zu verhindern. Und deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert mit den Rechten. Auf der einen Seite verhindert es vielleicht kreative Prozesse und auf der anderen Seite schützt es aber eben auch die, die das zum einen gemacht haben, und zum anderen eben auch da zu sehen sind, ne? Gerade im Bereich von, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet.
Ja. Wie geht ihr denn eigentlich in solchen Fällen um? Also ich bin mir jetzt sicher, ihr drängt dann die Kinder und Jugendlichen natürlich nicht vor die Kamera, wenn sie das nicht wollen, aber versucht ihr dann trotzdem zumindest also ihnen gut zuzureden oder ihnen trotzdem nochmal Mut zu machen oder wie läuft das?
Ja, es gibt ja immer so, dass wir am Anfang eines Projekts dann so einen Vertrag, so eine Einverständniserklärung den Eltern geben. Und oft kommt das auch von den, oder nicht oft, also selten kommt das von den Eltern dann, dass sie nicht wollen, dass die Kinder vor die Kamera treten. Und da reicht dann manchmal auch schon ein einfaches Gespräch. Wenn die Kinder selber jetzt das nicht wollen, gibt es ja, das ist ja das Schöne bei uns, ganz viele Möglichkeiten hinter der Kamera kreativ zu sein. Und manchmal ergibt sich das aber auch dann im Prozess, dass sie dann doch vor die Kamera gehen oder vielleicht einfach nur im Tonstudio was aufnehmen. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, mit ihrer Stimme dann präsent zu sein.
Aber es ist tatsächlich nie so, dass wir irgendwie, wer nicht möchte, der möchte nicht. Und dann überreden wir auch niemand und versuchen da irgendwie andere Wege zu finden. Und die findet man immer. Das ist ja das Tolle, dass man sozusagen Bilder ist ja, man kann ja alles Mögliche machen. Man kann ja auch eine Geschichte erzählen, indem man zum Beispiel einfach das Umfeld zeigt oder jemanden irgendwie so dreht, dass man so ein POV hat und man folgt sozusagen dem Blick dieser Person und sieht den oder diejenige nicht. Ne? Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, wie man da, wie man dem gerecht werden kann.
Ganz, ganz kurzen Punkt für die ZuhörerInnen ist, wie man bestimmt gemerkt hat, ist es wirklich ein sehr fließender Übergang vom Punkt Veröffentlichen der Inhalte zu natürlich den Urheberrechten und den Umgang damit. Also damit ihr natürlich auch Bescheid wisst, wir reden hier gerade vor allem um unsere dritte Kompetenz, nämlich den Umgang mit Urheberrechten und Lizenzen. Und wie man natürlich schon hört, eine gewisse Ernsthaftigkeit ist da drin. Man hat schon bestimmt viel Erfahrung darin gesammelt und weiß, wie viel Arbeit dahinter stecken kann, wenn man mal einen Fehler macht oder einfach mal nicht bewusst mit anderen Inhalten umgeht oder Inhalten, die nicht einem selbst gehören. Ne? Deswegen habt ihr ja auch gemeint, ihr erstellt die vor allem selber und dementsprechend liegen die Rechte bei euch und könnt in Anführungsstrichen auch alles machen damit.
Genau.
Wir haben alles nicht.
Es ja, muss ne, natürlich, deswegen in Anführungsstrichen.
Muss ja auch immer, da achten wir halt auch ganz toll drauf, dass total. Auch gerade da so eine Transparenz besteht, auch gerade bei den Kinderprojekten, dass das halt wirklich nur im Rahmen des Projektes halt verwendet wird und auch, wenn wir was an Dritte weitergeben, wirklich nur im Kontext dann zu Kindermann-Kursen zum Beispiel.
Vielleicht auch, dass man auch darauf achtet, dass man niemals Bild und Name, vollen Name der Kinder quasi zusammenbringt. Okay. Also wir entscheiden uns auch oft dafür, dass wir im Abspann nur die Vornamen nehmen, dass wir, wenn wir irgendwo Werbung machen auf Instagram für die Projekte, dass wir nie sagen, hier ist, weiß ich nicht, Susanne Weber auf dem Foto zu sehen, sondern man sieht die Kinder in der Arbeit, aber es geht nicht speziell um so eine Zuordnung, dass man da auch echt aufpasst und dass man wirklich da auch verantwortungsvoll die Kinder vor der Kamera agieren lässt, dass man schon bei der Produktion überlegt, es geht um das Produkt, es geht um das Gemeinschaftliche, um das Teamprodukt und es geht nicht darum, jemanden vorzuführen oder jemanden irgendwo reinlaufen zu lassen, was der oder diejenige in dem Moment gar nicht beachtet, sondern dass man da auch so von draußen als Erwachsener schon auch eine Verantwortung hat, die man übernimmt. Oder dass wir auch, was hatten wir gesagt, auf YouTube zum Beispiel, wir können es nicht leisten, die Kommentarfunktionen täglich durchzuschauen und dass wir die dann auch ausgestellt haben, um eben genau so eine Mobbing-Geschichten dem vorzubeugen.
Ja. Wir lernen also Film drehen oder die Fähigkeiten, das Equipment zu besitzen, einen Film zu drehen, reicht nicht allein aus, sondern man muss sich sehr wohl auch mit der rechtlichen Schiene vertraut machen und auch zumindest wissen, wie gehe ich mit diesen Urheberrechten und Lizenzen um. Vielleicht könntet ihr nochmal ganz kurz anreißen oder die wichtigsten Punkte zusammenfassen für Jugendarbeiterinnen, Jugendarbeiter, die jetzt damit jetzt gar nicht so wirklich zu tun haben oder nicht tief genug in der Thematik drinstecken, aber sehr gerne einen Film drehen wollen in ihrer Jugendeinrichtung, im Jugendclub. Was müssen die vorab beachten? Was müssen sie irgendwie an Lizenzen sich einholen oder an Einverständniserklärungen rumgeben?
Also vor allen Dingen ist ja erstmal wichtig, also wenn Sie selber einen Film drehen wollen, Sie brauchen ein Team dazu, ne? Dann natürlich mit dem Team müssen Verträge gemacht werden, mit den Kindern und Jugendlichen, die vor der Kamera sind, müssen Verträge, Einverständniserklärungen gemacht werden, die Eltern müssen unterschreiben, wenn sie noch nicht 18 sind. Wenn die Jugendarbeiterin selbst so Filme, Beispielfilme zeigen wollen, zum Beispiel aus dem Internet oder so, da müssen sie natürlich eine Nutzungslizenz dafür haben, dass sie das zeigen dürfen. Auch zum Beispiel, wenn in der Schule so Filme gezeigt werden, Beispielfilme, das ist immer öffentlich, eine öffentliche Vorführung, da gibt es so eine ganz klare Regelung, 15% des Films dürfen so gezeigt werden, ansonsten braucht man da einfach eine Lizenz dafür, dass man diese auch Filme zeigt. Und da gibt es aber verschiedene Anbieter, die gerade für im medienpädagogischen Bereich da die Lizenzen verteilen. Also über den Bundesverband Jugend und Film kann man sich da gut informieren. Die haben ein ganz großes Repertoire an Filmen und da kann man sich die Filme sozusagen kaufen für einen kleinen Preis und dann die nutzen für die medienpädagogische Arbeit. Und was auch ganz ein guter Tipp noch ist, so Lehrfilme und so, die so über Medienanstalten, öffentliche Medienanstalten angeboten werden, die sind oft kostenfrei. Also kann man sich im Internet ganz leicht informieren, das ist eigentlich ziemlich übersichtlich auch. Genau. Aber man muss natürlich immer alles abwägen und gucken und die rechtliche Seite ist halt nicht zu unterschätzen. Und ja, genau, das so als Tipp zu Verträgen und Rechten. Ansonsten ja, brauchen sie natürlich ein Team und Technik und alles. Aber das ist, glaube ich, nicht so kompliziert.
Genau, vielleicht noch eine, wenn man irgendwie so in so einen politischen Bildungszusammenhängen irgendwie auch was zeigen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Mediathek von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es durchaus interessantes Filmmaterial auch und Filmbeispiele, die man auch dann wirklich gucken kann, ne? Also die dann wirklich auch öffentlich zeigbar sind, ne? Wo man irgendwie... Genau.
Okay, und wenn ich mir jetzt so vorstelle, also ich gehe mal zurück in den Kreativprozess mit Kindern und Jugendlichen. Wir wollen zusammen einen Film machen und ich mache zum Beispiel ein Storyboard oder will denen zeigen, vielleicht, oder sie wollen mir Beispiele zeigen und sagen, oh, ich fand die Musik toll und ich möchte irgendwie, damit ihr auch wisst, ich zeige euch das mal, spiele das ab, damit ihr versteht, was für eine Wirkung ich vielleicht erzielen will. Ich zeige hier irgendwie bestimmte Szenen aus Filmen, weil ich irgendwie die Kameraeinstellungen so super spannend fand. Damit arbeiten, mit solchen Ausschnitten beispielsweise von vielleicht berühmten Filmen oder Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt direkt nach einer Lizenz gefragt hat, ne? Also darum geht es jetzt hier,
ja,
vor allem.
Also genau, es gibt ja diese 15%-Regelung, dass man Ausschnitte zeigen kann. Weil man, also von daher denke ich, ist das kein Problem, auch aus Musik kleine Ausschnitte zeigen, würde ich jetzt nicht als großes Problem sehen. Und wenn man innerhalb des Teams zum Beispiel jetzt in seinem Büro ist und innerhalb des Teams im kreativen Vorbereitungsprozess ist, da ist es ja erlaubt, das ist ja eine nicht öffentliche Vorführung, nicht in der Schule, nicht im Kino, da kann man das natürlich gucken.
Okay, aber wenn ich jetzt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten würde, müsste ich auf jeden Fall auf diesen öffentlichen Aspekt achten und dementsprechend auf jeden Fall genau auf diese 15%. Na, also jetzt, wenn ihr innerhalb des Teams sitzt, könntet ihr theoretisch einen ganzen Film durchgucken und dann sagen, wir nehmen immer die Ausschnitte, finden wir super und dann gucken wir, sind es jetzt 15% oder so, jetzt Pi mal Daumen, ne? Es muss ja meistens, glaube ich, nicht rechnen, sondern man hat ja so ein Gefühl, dass es ja jetzt
Da wir ja vorrangig aber ja im Kurzfilmbereich arbeiten, haben wir auf so Beispielfilme, dann Kurzfilme, wo wir dann auch die Filmemacherin selbst anfragen, ne? Ob wir die Filme dann zeigen können und mit denen dann in Kontakt sind. Oder auch von den Filmunis, ne? Hattest du auch, Ela, Filme organisiert oder über Interfilm, die wir kennen, über den Verleih. Also da sind wir auch im Austausch, so intern im Austausch mit Leuten, die wir kennen oder auch Filmemacherinnen, die wir kennen und nutzen dann eher diese Plattform, weil das andere auch natürlich sehr zeitaufwendig ist, sich da dann eine Lizenz, wenn man einmal in der Schule was zeigen will. So, das ist eher dann interessant für die Lehrerinnen, die dann in der Schule die Filme zeigen. Da gibt es aber auch, da hat die Schule dann wahrscheinlich auch einen Deal irgendwie mit bestimmten Institutionen. Genau, aber wir nutzen dann vorrangig einfach so kleine Kurzfilme, wo wir selber mit den Filmemacherinnen in Kontakt sind.
Genau, gerade bei Kurzfilmen ist das ja so schön. Das sind ja wirklich Herzensprojekte, die sind manchmal einmal, zweimal auf irgendein Festival gelaufen und dann gar nicht mehr. Und das ist natürlich auch im Sinne der Filmemachenden, dass sowas auch weiter gezeigt wird.
Also eigentlich, wenn gibt es Plattformen für so Kurzfilme von genau solchen Fällen, weil vorher wurde ja gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, man kann ja immer anfragen, wenn man irgendwie einen Kurzfilm cool findet, und die freuen sich auch meistens.
Ist ja auch bestimmt für die Vernetzung ganz gut.
Und für die Vernetzung, man freut sich bestimmt irgendwie, ey, wenn ihr fertig seid, schickt mir das Ergebnis durch, ne? Vielleicht lässt sich da noch irgendwie zusammen einen Kontakt aufbauen für eine Zusammenarbeit oder so, ne? Also es kann ja super viel passieren, und wenn man da einfach super offen ist.
Also ich finde, Kurzfilm ist halt ein super, also das ist, also gerade wenn man jetzt Filme mit Kindern und Jugendlichen machen möchte, dann werden es in der Regel Kurzfilme, weil man hat einfach nicht die Zeit, ein Projekt durchzuführen, wo man jetzt irgendwie 90 Minuten dreht. Also das passiert eher selten, würde ich sagen. Ja. Und insofern lohnt sich es immer irgendwie, sich auf zum Beispiel bei Interfilm Berlin, die haben einen Katalog, sie haben einen Verleih, da kann man tatsächlich auch nach Themen filtern und kann dann irgendwo auch nach Länge, und das ist natürlich ein internationaler Markt auch, ne? Die haben natürlich internationale Filme, aber die haben eben auch ein deutsches Programm, wenn man jetzt möglichst wegen der Sprachbarriere jetzt nicht englischsprachige Filme oder mit englischen Untertiteln oder so, aber es gibt auch viele mit deutschen Untertiteln. Also man kann da ganz gezielt suchen und kann sich da auch inspirieren lassen von den Filmen, die da drauf sind, und kann die auch gegen eine Lizenz auch zeigen tatsächlich und da irgendwie in Kontakt treten. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch in Hamburg noch einen Kurzfilmverleih, wo man das machen kann. Und es gibt auch noch eine Plattform Kurz und Gut, heißt die, glaube ich. Das ist so eine Plattform, die aus der Schweiz irgendwie kommt, die auch Filme sozusagen online zur Verfügung stellen, auch für Schule zum Beispiel. Also das gibt es auch. Also man muss da einfach ein bisschen kreativ gucken und sich ein bisschen umtun, und dann wird man da fündig. Ja. Und man kann uns ansprechen, tatsächlich. Genau. Weil wir haben so viele Filme und so vielen unterschiedlichen Themen, die super, die viel zu wenig geguckt werden und die wir viel zu selten irgendwie präsentieren können. Also insofern sprecht uns gerne an. Wir haben da einen großen Schatz an sehr, sehr schönen Kurzfilmen.
Ja, ich wollte nur sagen, wir hatten nämlich jetzt gerade den Fall letztes Jahr, unser Filmmusiker, der macht auch so Workshops in Schulen zum Thema Filmmusik und hat dann unseren Film genutzt, Henrik Cordes.
Ah, cool, ja.
Genau, der hat dann unseren Film genutzt und den dann auch in den Schulen gezeigt. Und also wir sind da sehr gern bereit, unsere Filme zur Verfügung zu stellen.
Und da würde mich natürlich auch weiterführend interessieren, damit wir so ganz leicht in Richtung Ende schwappen. Ich glaube, wir haben super viele Informationen. Was erwartet uns denn jetzt? Also ihr habt so über bestehende Projekte geredet und was ihr schon in der Vergangenheit gemacht habt, so Tolles. Was kommt denn noch so in der Zukunft? Was für Projekte erwarten uns denn da? Kann man schon was sagen? Gibt es schon irgendwie so? Oder was wünscht ihr euch da für euch und eure Projekte?
Ja, also wir sind ja jetzt voll ausgebucht gerade. Ne? Wir machen gerade ganz viele Workshops über das Projekt Aufholen nach Corona. Ein- und zweitägige Workshops, Mediennutzung, Handynutzung. Kinder machen Kurzfilme. Also wir sind dieses Jahr komplett ausgebucht und bereiten aber jetzt schon, das ist ja immer so, ne? Man muss ja jetzt schon das nächste Jahr vorbereiten und denken jetzt schon ganz viel, was wollen wir machen und so. Wir wollen zum Beispiel Kinder machen Kurzfilm gerne nach Mecklenburg-Vorpommern auch bringen. Und da sind wir gerade dabei, erste Gespräche, erste Reisen nach Mecklenburg und dass wir das Projekt auch dort, also dass wir dort einen nächsten Standort aufbauen. Das ist so eins der großen Vorhaben. Und Leska, würde ich nochmal das Wort übergeben, Thema Lehrerfortbildung und Projekte Berlin ist ja auch.
Ach so, ja. Oh, ja, ich würde ja so gern wieder mal in Berlin arbeiten. Okay. Und wir sind immer am Überlegen, wie man das hinbekommt und wie man das schafft. Und durch diese kleinen Module ist es ja vielleicht eine Chance, dass man hier doch nochmal an Berliner Schulen andocken kann, aber auch natürlich an Freizeiteinrichtungen. Also wir sind da überhaupt nicht, also im Grunde, wir brauchen einfach nur Leute, die Bock haben, Filme zu machen. Und es ist dann egal, wo das ist. Wir sind total glücklich, wenn Menschen Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und uns reinzuholen. Und wir geben so einen Anstoß und dann geht es einfach weiter.
Ja, und wir brauchen natürlich dafür aber auch eine Finanzierung. Ohne Geld geht es halt leider nicht. Und wir machen natürlich in Berlin auch, wir haben eine Verbindung mit, auch wo wir dann eher so ein bisschen Jugendprojekte verorten. Das ist dann mit dem Kulturamt in Pankow und haben da irgendwie so eine Connection zu der Prater-Galerie, die hoffentlich irgendwann eröffnet wird und wo wir so begleiten zu Ausstellungen, irgendwie verschiedenste Medienprojekte, digitale Projekte schon durchgeführt haben und auch weiter durchführen werden. Aber tatsächlich ist es immer eine Frage, steht und fällt mit der Finanzierung. Und das ist halt das Kernding, dass wir so, wir sind halt ein kleines Team tatsächlich und sind viel mit der mit dem Tun, also mit dem Alltag beschäftigt. Und parallel müsste man aber eigentlich immer noch sehr viel Zeit investieren, um dann eben auch mögliche Finanzierungsquellen zu identifizieren und die halt auch anzuzapfen. Da sind wir dran, da werden wir, aber das ist ein stetiger Prozess. Und also wer Tipps und Hilfestellungen hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung. Wer ganz viel Geld zu Hause, wer ganz viel Geld zu Hause im Keller hat und nicht weiß, was er damit machen soll, wir wüssten da das eine oder andere. Ella,
ganz kurz, kleines Team, wir sind ein kleines Team jetzt.
Genau,
wir haben einen riesen Pool an Filmemachern. Ja, also wir sind eigentlich ein richtig großes Team mittlerweile.
Ja. Ja.
Wir haben ganz viele, wir haben auch Bewerbungen gerade wieder heute, kam eine rein. Also wir haben alles da, wir brauchen halt einfach das Geld, gerade für Berlin. Und genau, von daher, wir sind bereit, wir sind da und meldet euch.
Ja, ich habe das auf eurer Website gesehen, bilderbewegen.com. Und dabei unter Team finden sich ja auch wirklich ganz viele FilmemacherInnen und auch eure Kooperationspartner sind dort ja auch alle aufgelistet. Genau, deswegen auch nochmal für unsere ZuhörerInnen bilderbewegen.com für weitere Informationen da sehr gerne einmal vorbeischauen. Da findet ihr auch alle aktuellen Informationen und auch die Projektergebnisse von Kinder machen Kurzfilm. So, wir haben in dieser Podcast-Folge ja jetzt auch wirklich schon über, also einen Rundum-Abriss gemacht, über Filmlizenzen gesprochen, über Fähigkeiten, die es braucht und auch ganz viel gelernt und hoffen, dass für unsere ZuhörerInnen da auch einiges klarer geworden ist. Unter anderem haben wir jetzt eben auch erfahren, dass es nicht unbedingt professionelles Equipment braucht, um einen Kurzfilm mit Kindern und Jugendlichen zu filmen, sondern dass er auch mit dem Smartphone zum Beispiel gut funktioniert. Mittlerweile, was wäre denn aber so euer Abschlussplädoyer an die, in Klammern, an die digitale Jugendarbeit, vor allem auch für Einsteigerinnen und Einsteiger in der Arbeit mit Medien und Kindern und Jugendlichen?
Wir hatten es vorhin auch schon mal ganz kurz, also habt keine Berührungsängste, probiert euch aus, nutzt eure Technik, die ihr schon habt. Und vernetzt euch. Also ich glaube, auch Thema Vernetzung ist ganz wichtig. Ne? Seid nicht irgendwie alleine in eurer Kammer, sondern geht raus, sucht Partner, meldet euch gerne bei uns. Genau, hospitiert an Filmsets, bei Workshops. Und ja, seid mutig und kreativ und einfach machen.
Mic drop.
Da ist jetzt also, das gar nicht mehr so viel, das ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen.
Absolut. Ja, ich überlege, also ich glaube, wenn ihr es schafft, aus den Kids ein Thema rauszukitzeln, was sie wirklich interessiert, wo sie wirklich dahinter stehen und wo sie sagen, das interessiert uns, und dann einfach das Medium Film nehmt und sagt, okay, ihr habt ein Interesse, ihr habt ein Anliegen und hier ist euer Werkzeug und damit könnt ihr das in die Welt rufen. Ich glaube, so würde ich rangehen.
Entfacht das Feuer.
Ja, ja.
Und ich glaube auch, immer irgendwie gucken, also das ist ja, also das ist zumindest das, was man so in Berlin so ein bisschen mitbekommt, dass quasi die Jugendfreizeiteinrichtungen zum Beispiel auch eine totale Sorge haben, ne, jetzt so ist Ganztag und wo sind denn die, wo ist denn unsere Zielgruppe und auch diese, wie kriegt man das unter einen Hut? Ich glaube, dass man sowieso Schule neu denken muss. Das ist mein Haupt. Das finde ich total wichtig. Und da könnten JugendarbeiterInnen auch eine gute Impulse liefern. Also wie kann Jugendfreizeiteinrichtungen oder Jugendarbeit, kulturelle Bildung generell, die ja auch an Jugendfreizeiteinrichtungen stattfindet, wie kann das stärker in Kombination mit Schule funktionieren, damit sich dieses System, was oft sehr starr ist und wenig Möglichkeiten bietet, öffnet und verbessert und für alle einen guten und modernen und aktuellen Zugang bietet.
Da geht einem doch das Herz auf. Ja.
Es gibt so viel Potenzial für die Zukunft. Das ja, ist unfassbar.
Wow. Deswegen digitale Jugendarbeit. Und bevor wir jetzt endgültig zum Schluss kommen, haben wir immer in jeder Podcast-Folge noch eine Tradition, nämlich die Tradition des digitalen Espressos. Das heißt, wir wollen uns die Digitalisierung mit einer Abschlussfrage immer noch mal schmackhaft machen. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht überrasche ich euch jetzt so ein bisschen, weil die Frage hatten wir euch, glaube ich, im Vorhinein nicht zugeschickt. Wir wollen noch mal auf das Thema Remix kurz zu sprechen kommen. Denn wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, ganz spontan, irgendeinen Remix zu machen, was wäre das?
Ich habe schon was, weil ich finde es so geil. Ich habe in letzter Zeit von so vielen Jugendlichen Remixe gesehen in Form von Referaten, wo die einfach irgendwelche Bilder, wo auch noch immer dieses Shutterstock und sonst was da drauf steht, und es ist einfach so gelassen worden. Und die haben einfach die Bilder total random genommen, hintereinander gepackt, haben ihre Referate so gemacht und haben sich gefreut, als die mir das zeigen konnten. Es war so witzig, die lagen unterm Tisch vor Lachen. Und ich möchte auch die Fähigkeit besitzen, sowas zu machen. Einfach irgendwelche Fotos von irgendwoher zu nehmen, wo die Wasserzeichen noch drin sind und mich wegschmeißen über meine eigene Arbeit. Hätte ich mega Bock.
Sehr cool, das.
Sorry.
Also ich hätte gerne Zeit. Also wir wollen gerade auch einen Teaser, sind wir gerade dabei, für Bilder bewegen zu machen. Da fehlt es gerade auch voll an der Zeit und genau, wir sind da gerade dran und da hätte ich jetzt gerade richtig gerne, würde ich richtig gerne da jetzt irgendwie 3 Tage Zeit für haben und aus all unseren tollen Projekten, die wir gemacht haben, von Mixit auch, unserem tollen Jugendprojekt und von früher noch, Tom, ne, wo du mit dabei warst, Magische Boxhandschuhe, also alle Projekte, also so einen richtig coolen Remix aus all unseren bilderbewegenden Projekten habe ich gerade irgendwie, da ich gerade so gerade emotional im bilderbewegenden Kontext bin, da hatte ich gerade Bock drauf, das zu machen. Und dann irgendwelche Musik natürlich auch mit rein, ne, irgendwas. Herbert Grönemeyer zum Beispiel.
Da muss man jetzt sagen, Hardcore-Fan.
Erste Reihe.
Sekundenglück. Genau. ein Remix. Das finde ich ein total, also das ist überhaupt keine Espresso-Frage, weil eine Espresso-Frage stelle ich mir jetzt so, ach zack, und dann trinke ich das schnell. Ich finde das total schwer. Ich wüsste jetzt gerade erstmal.
Ist auch überhaupt nicht schlimm.
Nee, ich wüsste jetzt tatsächlich erstmal nichts. Ich würde ergänzend zu Anjas Remix-Programm, würde ich sozusagen dann die Party schmeißen und dann alle, die dann sozusagen, das finde ich nämlich so großartig, dass wir dich jetzt hier sitzen haben zum Beispiel. Das fände ich total toll. Ja. Also wenn man so einen Live-Remix machen könnte aus all denen, die mal dabei waren, mal einladen und alle mal Crossover zusammenbringen. Ja, Crossover und dann irgendwie gucken, wie geht's denen heute und was machen die so.
Ja, ich war ja auch wirklich ein kleines bisschen traurig, als ich eben gesehen hatte, es gab so ein großes Jubiläum in Schwedt. Also ich wäre total gerne dabei, wenn es auch sowas hier nochmal in Berlin gibt. Oder ich komme auch gerne nochmal nach Schwedt.
Also, sogar nach Schwedt. Genau. So weit weg. Oh Mann. Ja. Oh, ich habe so oft schön gesagt heute. Aber ich finde es einfach toll.
Es ist also, ja auch schön.
Ich bin wirklich ehrlich, ich finde eure Arbeit super. Ihr macht tolle Sachen. Ich sehe, also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr sehen würdet, die Augen strahlen richtig, die Leute wirklich. Gib die Fördergelder, verdammt. Was ist das? Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das waren Gabriela, Anja und Leska von Bilderbewegen e.V. im Gespräch mit uns über das Modul 3 Inhalts- und Medienentwicklung. Es war ein wirklich tolles und inspirierendes Gespräch mit euch. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch für uns heute die Zeit genommen habt.
Danke, dass wir kommen.
Ja, vielen Dank. Geben wir gerne zurück. Ihr macht auch eine tolle Arbeit.
Dankeschön.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und danke für den tollen tollen Kaffee mit Herz. Genau.
Sehr, sehr, sehr gerne. Genau, auch nochmal von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön. Es war uns allen, glaube ich, ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Und noch an der Stelle eine ganz kurze Anmerkung an die besonders aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben eine Kompetenz im Modul 3 jetzt einmal außen vor gelassen, nämlich die Kompetenz 3.4, Entwickeln von Code. Darauf würden wir wahrscheinlich nochmal in einer extra Podcast-Folge genauer drauf eingehen. Und bis dahin würden wir uns jetzt an der Stelle einmal verabschieden und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr von unserer Seite noch weitere Informationen haben möchtet oder up-to-date bleiben wollt, dann schaut gerne auf Twitter vorbei unter @freiraumdigital oder auf Instagram. Da heißen wir @freiraum.digital. Ihr findet uns natürlich auch über unsere Webseite und dort auch unser gesamtes Curriculum, was unter der, also unter freier Lizenz und Open Source zur Verfügung gestellt wird, digitalejugendarbeit.de. Bis dahin würde ich sagen,
Doppelpunkt, Klammer zu.